Marcel, was eine Überraschung, du bist hier. Das haben wir nicht geübt, aber man merkt so ein bisschen die Wiederholung.
Das ist unser Intro, ne? Du kommst immer reingelaufen, nachdem du auf den Aufnahmeknopf
gehst. Meinst du, die Leute haben das gemerkt?
Auf keinen Fall.
Ich glaube auch nicht. Aber wer weiß, kommentiert. Irgendwo wird man auch mal kommentieren können, wo auch immer ihr diese Episoden und Impulse seht. Derer haben wir ja mittlerweile schon ein paar im Rücken und auch noch ein paar vor uns. Heute aber.
Ja.
Was habe ich mich drauf gefreut? Entscheidungen. So, wir haben das tatsächlich in der Nuller-Folge schon gebracht. So diese Beobachtung. Wir reden über Führung, über Kultur, über Strategie, rauf und runter, Ende nie, als gäbe es keinen Morgen. Aber wie Entscheidungen getroffen werden, das kommt irgendwie zu kurz und man darf sich wundern. Wir hatten es auch schon angerissen und diese Episode soll genau dieser Frage gewidmet sein. Mit folgender Einleitung, wenn man so möchte. Ich habe Marco wieder dabei.
Ich bin etwas vorsichtiger heutzutage, wenn ich merke, dass die Reaktion in einem Gesprächsumfeld, auch in einer größeren Gruppe, nicht dem entspricht, was ich mir gerade gewünscht hätte oder was ich gerade erwartet hätte, dann werde ich schnell fragend. Was mache ich gerade? Wie nehmt ihr mich wahr?
Das war Marco, einer deiner Kunden. Was ich äußerst beeindruckend finde, ein Mann mit circa 450 Mitarbeitenden auf dem Lohnzettel, 55 Millionen Euro Umsatz, IT-Dienstleister, sagt er, Stand heute, ist nicht ganz richtig, vor ungefähr 2 Wochen haben wir gesprochen, dass er diese Wahrnehmungsantennen, nenne ich sie jetzt einfach mal, offensichtlich deutlich mehr ausgefahren hat in solchen Situationen als früher. Und das hat ja eben genau damit zu tun, wie werden denn überhaupt Entscheidungen getroffen?
Inwiefern?
Naja, das ist ja auch hin und wieder eine Verhandlungssache, okay, wie Entscheidungen getroffen werden oder ob Entscheidungen getroffen werden, wer Entscheidungen trifft, wie das Setting gebaut wird. Das ist zumindest mal so meine Wahrnehmung. Und in unseren Vorgesprächen hatten wir ja auch ein paar Punkte dazu schon festgehalten, woraus ich jetzt eben diese Episode bauen möchte. Denn du sagtest, in den meisten Organisationen wird gar nicht wirklich entschieden, es passiert einfach. Mhm. In der Intro hatten wir das auch schon mit drin, durch Ermattung, durch Augenbrauen hochziehen und so weiter und so fort. Aber wie läuft das konkret ab und wieso muss man sich da bitte drüber beugen, als wäre es kein No-Brainer?
Man müsste sich nicht drüber beugen, wenn Organisationen so tolle Entscheidungen treffen, dass die Wertschöpfung funktioniert. Also man muss sich nur drüber beugen, wenn man merkt, dass die bisherigen Entscheidungsmuster nicht zu den Ergebnissen führen, die man sich wünscht. Also wieder der Schmerz muss her, ansonsten beugt man sich da nicht drüber. Also als Selbstzweck, sich das anzugucken, ist Quatsch. Ja, also es braucht den Schmerz, den unternehmerischen Schmerz. Und am Anfang steht das Erkennen. Und vielleicht darf ich anfangen mit, was ist eigentlich eine Entscheidung? Und das ist jetzt keine Wikipedia oder sag mal Duden-Definition, sondern eben eine aus meinem Denkwerkzeug. Man muss nur entscheiden, wenn es kein Wissen gibt. Mhm. Also ist jede Entscheidung eine Wette in die Zukunft. Mhm. Beispiel, du willst dir ein neues Fahrrad kaufen, wir sind beide fahrradaffin, ja, und du siehst das gleiche Fahrrad identisch mit dem gleichen, also alles ist genau gleich bei Händler A, der auch 150 Meter von dir zu Hause weg ist, kostet das Fahrrad 1.000 Euro und beim anderen 1.500. Musst du eine Entscheidung treffen? Nein. Wenn alles gleich ist, ist es eindeutig, ich nehme natürlich das Billigere, muss ich nicht überlegen. Mhm. Ist dein eines Fahrrad, was 1.000 Euro kostet, in deiner Wunschfarbe, also das 1.500 Euro Fahrrad in deiner Wunschfarbe schwarz und das 1.000 Euro Fahrrad in pink, dann musst du eine Entscheidung treffen. Mhm. Weil du 2 gleichwertige, abzuwägende Alternativen hast. Du musst denken, scheiße, 500 Euro sparen und mit einer scheiß Farbe rumfahren oder 500 Euro mehr ausgeben und meine Lieblingsfarbe haben. Mhm. Dann musst du abwägen. Mhm. Jetzt kannst du das rationalisieren, kannst ja Checklisten machen, ne, SWOT-Analyse und alles Mögliche. Du hörst auf deinen Bauch, lässt das sacken, fragst deine Frau, wie immer du zu einer Entscheidung kommst, welches Fahrrad du dir kaufst. Und wenn man versteht, dass jede Entscheidung A, eine Wette in die Zukunft ist, es gibt kein Wissen, sonst müsste man nicht entscheiden, und noch dazu addiert, dass Organisationen quasi immer aus Entscheidungen und damit auch immer aus Konflikten bestehen. Weil wenn es immer gleichwertigere oder ähnlich gute Alternativen geht, kann man auch sich drüber streiten, welche denn die beste ist. Weil es ja kein Wissen gibt, könnte ich sagen, ich glaube, dass rechtsrum besser ist. Nein, ich glaube, dass linksrum besser ist. Mhm. Also erfordern Entscheidungen immer Konflikt oder lösen Konflikt mit aus. Mit sich selber, pinkes Fahrrad, schwarzes Fahrrad oder in der Organisation. Zum Beispiel wollen wir jetzt in den Markt Frankreich investieren oder nach Tschechien gehen. Und na klar kann ich mir da Analysen holen von KI und Marktanalysen und alles Mögliche. Es ändert nichts dran. Nur weil ich viel Informationen habe, muss ich trotzdem eine Entscheidung treffen. Mhm. Und damit eine Wette eingehen. Und wenn man das als Wette bezeichnet, ganz auf die Spitze getrieben, dann ist es kein blaues Problem mit der Frage wie, sondern es ist ein rotes Problem mit der Frage wer. Mhm. So, und wenn ich so Entscheidungen betrachte, dann ist es einmal eine Frage, wonach richte ich diese Entscheidungen aus? Mhm. Ja, und es gibt auch Fälle, wo die Entscheidung quasi auf dem keine wirkliche Entscheidung ist. Und das ist der eine Bereich, den ich betrachten würde. Und der andere lautet, dass in Entscheidungen, die in Organisationen passieren, es oft nicht entschieden wird, wie entschieden wird. Mhm. Das heißt, meine Lieblingsfrage an einen Unternehmer ist, der nämlich die Gesellschaft besitzt und am Ende die Konsequenzen der Entscheidung tragen muss, Gewinn, Verlust, ist die Verantwortung des Unternehmers zu entscheiden, wie entschieden wird. Und wenn ich Organisationen sagen höre, bei uns entscheiden wir demokratisch, dann hat halt der Chef, der Gesellschafter entschieden, dass demokratisch entschieden wird. Und das hat er top-down entschieden. Mhm. Also er hat top-down entschieden, dass er nicht top-down entscheiden will. Um das Bild rund zu machen. Und in der Gesellschaft wie unserer, in Deutschland, da wählen wir. Da haben wir uns irgendwie eine Verfassung gegeben, ja, und die regelt das, wie wir entscheiden. Da ist eine andere Dynamik drin. Aber Organisationen gehören Menschen oder Institutionen. Und der Mittelstand meistens hat einen Gesellschafter, der die Verantwortung am Ende für die Organisation trägt. Also hat er die Verantwortung, darüber nachzudenken, wie entschieden wird. Und auch wenn er entscheidet, ich will nicht entscheiden, wie entschieden wird, trifft er damit eine Entscheidung. Mhm.
Stellschraubenbild habe ich da jetzt sofort im Kopf, weil wir eine Situation beschreiben, die ganz gut einzurahmen ist aus meiner Sicht. Also du hast jetzt schon gesagt, Mittelstand, lass uns das mal nehmen. Deutschland ist ein Mittelstandsland und wir haben eine wirtschaftliche Situation, die jetzt wahrscheinlich nicht übermorgen weg ist, die sich schon über eine Zeit hier entwickelt hat und so weiter. Also wir sind alle so ein bisschen schon eingegroovt mit, oh je, alles nicht so einfach, oh je, morgen wahrscheinlich nicht vorbei und den allermeisten wird es jetzt eine Weile so gehen. Ja. Ja? Also nicht allen geht es furchtbar schlecht, ich glaube viel ist auch Schwarzmalerei, aber es hat so ein, boah, wie soll ich sagen, es hat so ein Oeuvre, würde man dazu wahrscheinlich sagen. Gibt es eine Art Blueprint, von dem du sagen würdest, jo, Stand heute aufgrund von XYZ, würdest du das, die Frage nach dem, wie entschieden wird, wie Entscheidungen getroffen werden, in die ein oder andere Richtung drehen oder versuchen zu empfehlen? Oder ist das auch hoch individuell?
Also in der reinen Theorielehre als Klugschiss würde ich sagen, bei roten Problemen brauche ich eine Idee. Also bei Problemen, zu denen es kein Wissen gibt. Wenn ich kein Wissen habe, brauche ich eine Idee. Ideen können aktuell nur Menschen haben. Und der Mensch, der die Idee hat und den Vorstand überzeugt und sagt, Chef, ja, ich glaube, ich weiß, wie es tun würde, dann könnte der Unternehmer eine Wette auf diese Idee, aka den Menschen setzen. Mhm. Und was in sehr strukturierten, hierarchischen Konzernen passiert ist, die wissen, dass die klassischen Gremien und Abteilungsentscheidungshierarchien zu langsam sind und nicht zu den gewünschten, schnellen, prototypenhaften, flexiblen Ergebnissen führen. Also bauen sie in die blaue Organisation so kleine Prototypeninseln rein. Mhm. Und dann hat jemand eine Idee, dann sagt man, das ist dein Projekt und dann kommt die Organisation, ja, aber du musst vorhin Reporting ans Controlling schicken, du musst die Petra einbinden von Marketing und auf einmal habe ich eine Idee und muss mit Leuten arbeiten, die ich scheiße finde. Mhm. Und ein Tool, was man in kleineren Organisationen oder Mittelstand, wo zentral entschieden werden kann, machen kann, ist sagen, Florian, du hast die Idee und du würdest zu mir kommen, ich habe eine Idee, wie ich es mit der Grafik machen würde. Ich habe es schon mal hier skizziert und ich würde sagen, geile Skizze, Florian, cool. Dann würde ich sagen, dein Call. Und dann wäre meine zweite Frage, wen willst du dabei haben? Und das bestimme nicht ich, sondern das bestimmst du. Wen willst du dabei haben, um deine Idee umzusetzen? Und dann kann es sein, dass du nicht an jemanden vom Marketing denkst, sondern denkst, der Jürgen von der Produktion, mit dem bin ich so. Ja, und zu Hause malt der. Als Hobby, den kenne ich. Cooler Dude, ja, mit dem bin ich so. Den will ich im Team haben. Mhm. Und dann, wenn ich das jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, partizipativer mache, dann nennt man das konsultative Einzelentscheid, dann könnte ich in die Organisation rufen und sagen, wer will den Florian beraten? Nicht entscheiden, beraten. Und dann könnte es sein, dass sich Julia meldet und sagt, ich habe dazu auch eine Idee, Florian, ich will, dass du dir meine Idee zumindest anhörst. Mhm. Und dann wärst du verpflichtet, dich zu Julia zu setzen und sie sagt, nee, mehr rechts, mehr links, mehr oben. Und das wird ja was mit dir machen. Mhm. Aber die Entscheidung würde bei dir liegen. Und so hätten man bei Ideen die Überlegung, dass du als Ideengeber und Ideenstifter auch die Verantwortung, also die Last der Wette bekommst, diese Idee möglichst ungestört und unbeeinflusst zu verproben und umzusetzen. Mhm. In der Hoffnung, unternehmerischen Hoffnung, dass deine Idee eine gute war. Mhm.
Erinnert mich gerade an Skin in the Game, Nassim Taleb. Mhm. Ist ganz witzig, der wird an anderer Stelle auch nochmal auftauchen, kann ich jetzt schon mal spoilern. Skin in the Game heißt ja grundsätzlich auch, dass ich nicht nur klugscheißen hatten wir schon mal hier sage, oh, das muss man alles ganz anders machen und ich gehe aber dann wieder nach Hause, sondern wenn ich meinen Mund aufmache und sage, man muss das so und so machen, muss ich auch in dem Boot sitzen. So.
Ja.
Wäre das so ein bisschen die Entsprechung?
Ja, genau. Nur gleichzeitig glaube ich, dass es legitim ist, wenn man die Erwartungen vorher klärt. Ne? Wenn man glaubt, alle können mitentscheiden, dann löst das ja auch was aus. Wenn ich aber klar sage, es ist Florians Call und ich mache es jetzt schweiß, unternehmerisch setzende Wette auf Florian, auf seine Idee. Mhm. Und du, Julia, hast das Recht, ihn zu beraten, aber du wirst nicht mitentscheiden. Dann weiß ja Julia, ob sie dann sagt, nee, dann bring ich mir nicht ein, bringt mir nichts. Also okay. Mhm. Oder sie sagt, ja, cool, aber ich habe meine Erwartung geklärt. Und auch das, wie der Unternehmer entscheidet, wie entschieden wird, ist wiederum eine Wette. Ich hoffe, wir fangen jetzt nicht an, zirkulär zu argumentieren. Ne? Aber wir haben gerade einen Fall, einen Mandanten von einer IT-Firma, der aus moralischen Gründen, ganz spannend, sehr spannender Fall gerade, aus moralischen Gründen sagt, ich will nicht top-down entscheiden lassen. Und der hat ein wirklich rotes Problem. Und mein ganzer Impuls sagt, wo ist der Könner? Setzt eine Wette drauf. Und er sagt, das will ich nicht. Ich will Selbstorganisation. Ich will eine andere Form der Zusammenarbeit. Und in mir drin rebelliert es. Und zum Glück habe ich mit dem Kersten Riechers von Quäntchen und Glück einen Sparringspartner, oder wir beide machen das zusammen, also wir sind ein Team, der das anders betrachtet. Nämlich, wie kann man die Qualität von Zusammenarbeit partizipativ, selbstorganisiert wahren, ohne an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Und jetzt macht der Unternehmer, das hat er gesagt, eine Wette. Und der hat Folgendes gesagt. Mir ist bewusst, dass ich mit einer Top-Down-Entscheidung, also wenn ich einem Könner die ganze Macht geben würde, vermutlich schneller zum Ergebnis kommen würde. Ich entscheide mich bewusst, dass das langsamer und vielleicht anders funktioniert, weil ich meinen moralischen Kodex, so wie ich die Organisation bauen will, bewahren will. Also ich treffe eine unternehmerische Entscheidung gegen dieses Prinzip, was du mich gerade gefragt hast, was ich empfehle. Und dann war ich sofort happy, weil er eine bewusste und fundierte Entscheidung getroffen hat. Und ob die Entscheidung mit einem konsultativen Einzelentscheid oder in einer selbstorganisierten, kreisförmigen, wie auch immer Organisation, am Ende besser oder schlechter, das werden wir nie erfahren. Aber es ist eine Wette und es ist auch eine, sag mal, Bauprinzipentscheidung des Unternehmers.
Und absolut legitim, ne? Also absolut bei aller Wirtschaftlichkeitsverpflichtung, nenne ich es jetzt mal, eines Unternehmers, gilt ja dann doch, gerade systemisch witzigerweise eigentlich auch so, ich sag mal so dieser moralische Imperativ, ne? Ohne das jetzt groß aufzumachen, weil ich ja als Wirtschaft auch Teil eines gesellschaftlichen Systems bin. Also ich bin ein Subsystem, streng genommen.
Ja.
Und wenn ich sage, hier, das gilt, und ich mache das top-down, dass das gilt, ist das aus meiner Sicht sowieso unantastbar, aber ja auch konsistent. Also, ne,
das ist genau. Und spannend war, die Reibung, die bei diesem Unternehmer erzeugt ist, dass die Moral von Selbstorganisation da ist und gleichzeitig er erkennt, dass er gerade entscheidet, dass es so sein soll.
Mhm. Mhm.
Ja. So, und das ist einfach ein Spannungsfeld. Ja, aber ich glaube, am Ende liegt die Entscheidung beim Gesellschafter. Und wenn man kurz auf Marco wieder referenziert, der hat aus der Fokussierung darauf, die Mitarbeitenden sind der Nukleus und der Kern der Wertschöpfungssicherung auf lange Zeit. Mhm. Der Mittelpunkt sind die Mitarbeitenden, das ist die Setzung.
Mhm.
Hat er das nur konsequent zu Ende gedacht und hat die Firma ins Mitarbeitereigentum überführt.
Oha.
Ja, also der hat das dann richtig zu Ende gedacht und hat gesagt, wenn das so ist, dann müssen die Mitarbeiter über Stiftungsmodelle und Co. auch das Unternehmen besitzen und damit auch Entscheidungsmacht bekommen. Wo es oft bricht ist, wenn ich sage, ich besitze 100% der Firma, ja, aber ich will, dass alle mitentscheiden.
Mhm.
Oder alle so viel Verantwortung übernehmen wie ein Unternehmer. Und dann kommt man oft an den Punkt, wo die Mitarbeitenden sagen, habe ich schon ein paar Unterorganisationen erlebt, toll, jetzt sind wir alle Unternehmer, wir haben so viel Verantwortung, wir können alles entscheiden, aber wir haben keinen Share.
Mhm.
Ich kann morgen rausgeschmissen werden.
Mhm.
Sagt, werden wir nie tun, wissen wir aber nicht.
Und das finde ich hochinteressant. Weil wenn man es, ich sag mal, auf dem Reißbrett zu Ende denken würde, wie du gesagt hast, Marco hat es zu Ende gedacht, dann würden wir jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute verlieren und sagen, okay, ich spinne doch, ne? Also so weit, so gut, aber ich ziehe das jetzt nicht zu Ende durch, weil ich habe einfach nicht vor, über Stiftungsmodelle mein Unternehmen den Mitarbeitenden zu überantworten, würde es dann wohl bedeuten. Ne? So völlig fein, aber nichtsdestotrotz ein Spannungsfeld. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hätten wir jetzt hier sozusagen eine Restriktion oder eine Art Constraint, weil wir auch schon bei Scrum waren, und sagen, ich darf das einfordern, ich kann mich auch in diese Richtung orientieren, als Unternehmer, Unternehmerin, ich kann das anbieten, ne? Also verhaltet ihr euch bitte auch unternehmerisch, muss mir aber dessen bewusst sein, dass ich dann irgendwo einen Punkt setzen muss, um zu sagen, was ist die Motivation dafür? Weil nur weil ich das ansage und sage, ist doch lustig, lass mal machen, werden Leute auch zu Recht sagen, Entschuldigung, was habe ich davon?
Ja, es gibt ganz, ganz viele Lösungsprobleme von solchen Ansätzen, viel Partizipation zu machen oder ein besonders tolles Zusammenarbeitsmodell zu machen. Ja, ich kenne auch eine kleine Firma, die dann Leute, wo sich Leute bewerben, die sich aufgrund bewerben, wie dort gearbeitet wird, nicht wie sie Wertschöpfung erzeugen.
Mhm.
Die wollen in eine Firma, die anders arbeitet, sind aber gar nicht leistungsorientiert und tragen nicht zur Wertschöpfung bei. Ja, also es gibt ganz viele Lösungskonsequenzen oder Probleme.
Mhm.
Und deswegen nicht schwarz-weiß. Ich glaube nur, die entscheidende Frage ist, den Unternehmer damit zu konfrontieren, das ist mein Job, und ihn einzuladen, sich nochmal bewusst zu machen, wie will er, hat er eine Setzung, welchen Trade-off ist er bereit einzugehen und wie will er grundsätzlich entscheiden lassen. Weil wir neigen natürlich dazu, da alle denkfaul zu sein und irgendwie jetzt einfach in Meetings zusammenzusitzen und zu warten, deswegen sind Meetings oft so scheiße.
Mhm.
Oder wir verfallen auf das, was wir gesellschaftlich kennen. Einfache Wahl.
Mhm.
Mhm. Jetzt würde man denken, die ist ja so logisch. Lass uns mal abstimmen, Pizza oder Chinese? Ja, 10 Leute, 6 für Pizza, 4 für Chinese. Dann kann es sein, dass die 4 kotzen, weil die sagen, ich mag kein Chinese, das finde ich grausam. Ja, und jetzt muss ich nur, weil mit einer Stimme, ja, muss ich jetzt Italienisch essen. Und für einige Entscheidungstypen würde ich sagen, ist es nicht passend, eine einfache Mehrheitswahl zu machen. Es kann Entscheidungen geben, wo man sagt, alle müssen zustimmen. Die sind so relevant, wenn ich da nicht das volle Commitment von allen kriege, habe ich ein Problem. Und es kann wiederum andere Entscheidungen geben, da kann man diese Consent-Methode zum Beispiel anwenden gegen Widerstand, wo man sagt, für einen Zeitraum von 3 Monaten, lass uns mal Sprudelwasser statt stilles Wasser probieren. Ja, davon geht die Welt nicht unter. Hast du damit wirklich ein Problem? Würdest du dafür wirklich sagen, nur über meine Leiche? Oder können wir es einfach 3 Monate ausprobieren, in dem Sinne, dass wir uns gesünder ernähren? Also als objektives Beispiel. Und dann könnte es sein, dass du sagst, ich finde Sprudelwasser doof, aber dass ich deswegen den ganzen Prozess anhalte und Stopp sage, das ist es mir nicht wert. Und da es nur 3 Monate sind, ja, kann ich es doch ausprobieren.
Mhm.
Und diese, wenn man diese Werkzeuge hat, dann bekommt man mehr Möglichkeiten, zu den passenden Problemen die passenden Entscheidungsmethodiken auszuwählen.
Mhm. Hui, viele Fässer in den Raum gerollt. Finde ich schön. Also allein mal Konsent. Wenn ich wetten müsste und jetzt an 100 UnternehmerInnen Türen klopfe, behaupte ich mal, dass der Unterschied zwischen Konsens und Konsent nicht präsent ist. Als Begriff, aber ganz zu schweigen, als Methode. So.
Ja.
Wie du es jetzt beschrieben hast, das nimmt schon mal viele, viele Fälle raus. Ob das jetzt eine zeitliche Restriktion ist oder ob das auf ein Ausdehnungsfeld von Entwicklung bezogen ist oder nicht. Dann haben wir eine weitere Komponente drin, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, dass ich ja auch bei diesen Entscheidungstypen oder Entscheidungskaskaden, wenn man auch so möchte, vielleicht unterscheiden sollte zwischen, ist etwas kompliziert zu lösen oder komplex zu lösen.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, da verschiebt sich nochmal etwas, würde ich dich gleich dazu bitten. Und noch eine weitere Geschichte, diese schöne Star Trek Metapher, wenn es so um das Thema New Work ging, so 2015 oder sowas.
Kenn ich nicht.
Die ganzen, echt? Ah, da war ich voll in der Bubble drin, New Work. Du bist ja sofort dann in diesem Thema drin, dass du sagst, naja, du brauchst ja auch eine Diversität im Team, ne, Star Trek Crew und so, weil wenn wir hier von roten, also Wer-Fragestellungen sprechen und die Ideen, wo sie denn herkommen, wer denn auch die Verantwortung übernimmt, wäre es ja vielleicht eine gute Idee, dass ich auch eine Company habe mit einer entsprechenden Diversität in der Belegschaft, weil ansonsten werde ich ja ganz blöde gesagt auch immer die gleichen Ideen zu hören bekommen, wenn ich mir immer einen Typ Menschen in die Butze reinhole.
Halleluja, das ist ganz ein spannendes Thema.
Ich habe mir kurz auch überlegt, so, boah, mache ich das auf, mache ich das nicht auf, aber die Entscheidung ist ja nicht nur eine Wette auf die Zukunft, sondern hat ja auch einen Vorbau. Weißt du, also wenn ich jetzt sage, ich als Unternehmer Florian habe jetzt von Marcel gelernt, boah, es gibt verschiedene Stellschrauben, deswegen habe ich gesagt, so ein Regelwerk oder so ein Regelbrett.
Nee, ich würde sagen nicht, dass es ein Regelwerk ist. Ich würde sagen, das ist ein Werkzeugkasten.
Mhm.
Und nochmal, vielleicht Definition des Werkzeugs.
Mhm, gerne.
Ein Werkzeug ist intentionslos.
Richtig.
Also ich kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen, einen Schnitzel platt klopfen oder dich totschlagen. Mit
dem Hammer ist egal.
Das hängt von mir ab, welche Intention, wie ich das Werkzeug nutze.
Mhm.
Und Konsent, konservative Einzelentscheid, all diese mit Werkzeuge und Methoden hängen davon ab, von dem Nutzer, wann und wie er sie einsetzt.
Mhm.
Wie er sie anpasst, verändert, mit seiner Intention, seinem Talent und seiner Ausrichtung.
Wollte ich gerade sagen, nicht zuletzt auch die Intention
spielt. Absolut, die Intention spielt eine richtige Rolle. Wenn ich dich töten will, kann ich überlegen, nehme ich einen Hammer dazu.
Mhm.
So. Aber der Gedanke ist einmal, die Werkzeuge sind keine Regler oder Stellregler, sondern es sind, je mehr Werkzeuge man hat, also die Analogie ist, viele von uns, mich eingeschlossen, haben nur ein begrenztes Werkzeugset im Kopf.
Dann, wo wir wieder bei Kruse auch sind.
Genau, ne? Und dann so lauert die Gefahr, ne, dass ich mit meinem, mit meinem Hammer auch Schrauben in die Wand drehen will.
Weil ich nichts anderes
kenne. Weil ich nichts anderes kenne und nichts anderes habe. Also Hammer ist das, was ich kenne, und jetzt habe ich auf einmal keine Nägel mehr, sondern Schrauben. Scheiß drauf, ne, rein damit.
Mhm.
So, und wenn ich einfach, Systemtheorie ist, glaube ich, ein gutes Schweizer Taschenmesser, ein Multiwerkzeug, was ich jedem empfehle, in die Werkzeugkiste zu legen.
Mhm.
Damit man, wenn man Schrauben hat, sagen kann, ja, ich könnte das damit reindrehen.
Mhm.
Ich kann aber auch mit der Zange eine Schraube reindrehen. Kann auch funktionieren. Also es gibt nicht nur den einen Weg.
Mhm.
Und Diversität, moralisch aufgeladenes Thema. Und ich glaube, dass sich in unserer Gesellschaft Muster etabliert haben, die ich sehr gut nachvollziehen kann, dass die jetzt ungerecht wahrgenommen werden.
Mhm.
Ich probiere mich mal diesem Thema jetzt mit so abstrakt wie möglich zu nähern.
Mhm.
Und dass es legitim ist zu sagen, wir wollen die ändern.
Mhm.
Wieder egal aus welchen Motiven.
Ja.
Ja, legitime Perspektive, das zu ändern. Und wenn man gesellschaftlich und Organisation etwas ändern will, wenn man bedenkt, dass Systeme träge sind, dann ändern sich Systeme nie mit im Kompromiss.
Mhm.
Lass uns doch mal vernünftig drüber reden. Ja,
schon tot.
So, das funktioniert nicht. Das heißt, deswegen sieht man auch in Gesellschaften, die großen Veränderungen finden eigentlich, so hart das klingt, durch Revolution und nicht durch Evolution statt.
Mhm.
Das heißt, auch wenn ich in Organisationen was ändern will, kann es manchmal hilfreich sein, das ist ein ganz feiner Grad, nicht ein Grad Korrektur einzugeben, sondern 90 Grad.
Mhm.
Wissend, dass durch die Trägheit und Co. man am Ende nur bei 3 Grad landet.
Mhm.
Wenn ich aber mit 1 Grad anfange, wird sich vermutlich nichts ändern.
Mhm.
Also das ist das eine Dilemma.
Mhm.
Überziehe ich das, kann die Organisation kaputt gehen oder sie kann überfordert werden und es passieren unschöne Dinge. Das ist Glück, Zufall, Timing, Könnerschaft. Und wenn ich Diversität will, dann kann man natürlich sagen, völlig, kann das denken, wir machen Quoten, wir führen das ein, mit all den Lösungsproblemen, die daraus entstehen, die wir jetzt überall in der Welt auch sehen, die zu verhandeln sind und zu diskutieren sind. Ich mag die Diskussion und ich mag sie eigentlich auch in den Extremen, obwohl sie mich im Detail abfacken. Also ich kann einerseits sagen, ja, ihr müsst so extrem argumentieren, damit sich überhaupt was ändert. Und natürlich ist die Argumentation zu extrem.
Viele Rauchbomben.
Ja, also das kann ich gut für mich handeln und gleichzeitig beides drin haben. Und der Gedanke, den ich glaube, ist, aus einer Wertschöpfungsperspektive lautet die Hauptaufgabe, verbinde echte Probleme vom Kunden mit den passenden Leuten, mit den passenden Ideen. Und stell dich dann so wenig wie möglich in den Weg. Das ist, was Marc auch sagte. Nimm alles weg, was eine Person mit einer Idee davon abhält, für den Kunden ein geiles Problem zu lösen. Und dann in der reinen Lehre ist mir das völlig, und zwar meine ich völlig in bester Moral, total schnuppe, ob diese Person weiblich, männlich, grün, gelb, orange oder pink ist. Das ist natürlich nicht so, weil wir Muster haben, dass gewisse Leute bevorzugt werden. Ne? Das ist in der Gesellschaft eingeschliffen. Also brauchen wir vielleicht ein paar Regularien, die organisationsindividuell entschieden werden müssen. Ich kann gut denken, dass ein Unternehmer sagt, wir brauchen eine Quote. Kann sein, dass er damit Erfolg hat. Kann sein, dass er damit richtig auf die Schnauze fällt.
Was auch immer das Werkzeug ist, ne, auch hier.
Wir wissen das nicht. Aber ja, Vielfalt hilft. Ja, und wenn ich jetzt, wenn du mich nach einer Meinung fragst, glaube ich, dass, wenn man Frauen und Männer nimmt, ich natürlich, also nicht natürlich, ich, so komisch das klingt, die Unterschiedlichkeit zwischen Frau und Mann sehe und gut finde und das gar nicht angleichen will. Und ich glaube, dass Frauen und Männer ganz unterschiedliche komplementäre Fähigkeiten haben, um auch unternehmerisch gute Entscheidungen zu treffen.
Ja.
So, wenn ich es auf die Spitze treibe und sage, mit Quoten, es muss einfach anders gehen, dann bin ich wieder ein bisschen vorsichtig. Aber ja, je vielfältiger das ist, aber es bedeutet nicht, was in einigen Organisationen passiert, eine große Gruppe und alle dürfen mitmachen. Dieser Partizipationsgedanke, ne, ich erlebe viele Teams, die crossfunktional sind, wo sich Abteilungsleiter treffen, so als Beispiel, die zusammengestöpselt worden sind, ihr seid ein Team und ihr macht das schon. Die treffen sich dann und dann gibt es ein eigenes Forschungsfeld, die Gruppendynamik, dann treffen die sich und dann entsteht erstmal Gruppendynamik. Die unterhalten sich nämlich erstmal den Hauptteil der Zeit, wie soll die überhaupt entschieden werden, was soll passiert werden. Ja. Das muss man sich erstmal leisten können an Opportunitätskosten und auch gucken, kommt denn, wenn man die einfach so loslässt, kommt denn da wirklich, setzt sich die beste Idee durch und wieder Sozialdynamik oder der lauteste, der stärkste, der grünste, der männlichste, der maskulinste oder was auch immer, wie man das nennen will. Oder auch die leiseste. Ja. Und ich glaube, wenn man das zu sehr der Dynamik überlässt, wäre ich vorsichtig.
Ja.
Da wäre ich vorsichtig.
Also da sind wir dann wieder, ja, spannend, wie, also auch mit welchem Respekt du das Thema jetzt behandelst. Aber ich glaube, ich stimme dir zu, da kann man ordentlich daneben greifen und wir geben uns ja im Moment auch einer gewissen Öffentlichkeit hin. Ne? Ja. So, indem wir sagen, oh, ich glaube das so, ich nehme das so wahr und so weiter. Und so darf und muss das auch sein. Gleichzeitig, glaube ich, repräsentiert das wundervoll das Dilemma, in dem Unternehmende, ihr wisst, was ich meine, stecken. Denn die Werkzeuge, die Möglichkeiten und die Folgeprobleme der Lösungen ne, sind ja auch eine Wette letztlich. Ja. Ne? Also jemand Schlaues sagte mal, triff nur Entscheidungen, von denen du relativ sicher oder relativ klar sagen kannst, welche Folgeprobleme auf dich zukommen. Nicht, dass keine Folgeprobleme kommen, sondern sei dir sicher, welche kommen und guck mal auf deine Organisation, ob du mit den Folgeproblemen klarkommst. Nicht, ob die Lösung die geilste ist, die du dir vorstellen kannst. Sehr, sehr weise und an dem Beispiel glaube ich auch sehr, sehr weise. Gerade wenn zum Beispiel auch durch diese Außenfaktoren sehr, sehr viel Polarisierung stattfindet. Also wenn ich das Thema Diversität reingebe, dann entweder tanzen die Leute auf den Tisch oder sie verlassen den Raum oder ich kriege einen Knüppel drauf. So. Aber wenn wir dem folgen, was du eingangs sagtest, dass wir ein Wer-Thema eigentlich haben. Wer hat die Idee? So. In welchem Raum lebt diese Idee? Und dieser Raum ist ja im besten Fall ja dann eben auch mit vielen Impulsen, unterschiedlichen Impulsen versehen, dann finde ich das schon sehr, sehr spannend. Plus, um hier das Thema noch weiter aufzumachen, bewusst auch, ne? Mir fällt hier ein, Julia Galef heißt sie, glaube ich. Du hattest mal TED-Talks schon in den Raum geworfen. Auch ein schöner TED-Talk und ein Buch und eine Methode Scouts and Soldiers. Also diese unterschiedlichen Typologien von Menschen hat gar nichts Tiefenpsychologisches, sondern ist eigentlich nur eine Metapher. Du hast diesen Scout-Typen, der sagt, Ich finde es geil, Dinge rauszufinden. Ich finde es geil, zu sehen, was findet hier statt und ist das für mich relevant? Also Leute, die eher so aufmachen und die Soldiers, die eher sagen, stell mich an irgendeine Tür, die würde ich gerne bewachen. Ich finde es nämlich gut, wenn ich etwas bewahren kann. Mhm. Ja, jetzt mal ein bisschen verkürzt. So, und das ist ja auch ein Wehrthema. Also wem würde ich jetzt das Ownership einer Idee geben? Ist es eher Scout, ist es eher Soldier? Sind es beide? Brauche ich beide? Und so weiter und so fort. Oder sagst du, mach weg, hat dir gar nichts. Ja, gern.
Wenn ich wehrhaft. Mhm. Ich kann das so gut nachvollziehen, dass wir Menschen in Schubladen stecken wollen, um Komplexität zu reduzieren. Mhm. Das machen wir auch mit Sprache die ganze Zeit. Wir sagen Stuhl und wir meinen vermutlich, wenn wir an Stuhl denken, zwei sehr unterschiedliche Formen von Stühlen. Mhm. Ich kann das hören, ich kann das auch mal spielen und manchmal macht es mir auch Spaß, einen Persönlichkeitstest zu machen und dann kommt dabei raus, ich bin 17% gelb und 15% pink und dann bin ich der Typ.
Mhm. Das ist das Spiral Dynamics, glaube ich.
Ja, ne? Es gibt so also in diese Richtung, Stufen, zum alles Moral. Ne? Das ist nicht gut genug, dann bist du im nächsten Level, bist leider noch im gelben Level, ja, das bist noch nicht so weit.
Schade.
Ich habe das so oft gehört. Ne? Ich habe mal beim Kunden gehört, der anthroposophisches Unternehmen führt, wo der CEO mir sagte, haben Sie Steiner gelesen? Dann sagte ich nein, mit Ihnen rede ich nicht.
Oh, okay.
So, ja, und wenn Moral und Ismen einziehen, ja, also Stufen, Modelle, hoch, runter, ist alles bewertend, ja, und sagt dir, du bist noch nicht so weit. Und ich glaube, dass das nachvollziehbar ist und gleichzeitig ist es gefährlich, weil es natürlich Menschen in Schubladen steckt. Ja, und ich kann, und ich mache mal ein persönliches Beispiel, ich habe ja zwei Kids, jetzt verstehe ich das besser, damals war ich jünger und ich kann denken, ich kann mein Kind gleichzeitig an die Wand klatschen wollen. Und denke, so sauer sein, dass ich denke, das triggert mich und ich lasse mich triggern. Das kann ja nichts dafür. Das macht irgendwas und bei mir löst das irgendwie Alarm aus. Vielleicht, weil mein Vater mich so, egal warum. Und ich kann mein Kind gleichzeitig lieben. Es geht beides parallel. Und ja, es gibt Persönlichkeitstypen, introvertiert, extrovertiert, agreeable, non-agreeable. Also ich glaube eher an diese Big Five, die man da aufmachen kann. Die sind vermutlich, glaube ich, die wissenschaftlich am stabilsten belegten. Ja, meine Vermutung ist das. Aber jetzt diese, bin ich der Scout oder nicht? Da passiert etwas schnell, was man in Schulklassen beobachtet. Jetzt verhält sich in der Schulklasse jemand wie ein Bully. Und dann kann es im sozialen System passieren, dass das soziale System dieser Person die Rolle Bully zuweist. Und irgendwann sagt die Person, okay, dann spiele ich das halt mehr, dann spiegelt es auch seine Persönlichkeit wieder und man muss sich sein Leben ja immer schönreden. Ich kann ja nicht ganz sagen, ich bin scheiße, ich bin doof. Ja, dann sage ich so, wenn ich zum Bully gezwungen wurde durchs System, vielleicht war ich auch ein Teil davon, weil ich mich scheiße verhalten habe, deswegen bin ich noch lange nicht per se ein Bully. Es kann sein, dass durch diese Zuweisung irgendwann sich Muster verstärkt, dass ich irgendwann sage, na gut, dann bin ich halt der Bully. Ja, und dann verhalte ich mich bitte auch genauso.
Also wie der Tollpatsch, ne?
Wie der Tollpatsch. Und wenn das dazu führt, ich bin ein Scout. Ja, ich mache, also ich, für mich kommen nur Scout-Aufgaben in Frage. Dann ist das für mich keine Idee auf ein Problem. Das Problem heißt, springt ein Talent an. Und man könnte sagen, dass ein Talent oder eine Könnerschaft Dinge kann, die er gar nicht merkt, wie gut er sie kann, weil sie für ihn völlig natürlich sind. Ja, also die kriegen das gar nicht mit. Also ich kann ganz gut kochen. Meine Frau, ich nenne mal das Beispiel, die kauft irgendwas ein oder ich und dann ist der Kühlschrank da und ich fange an zu kochen und ich weiß nicht, was rauskommt. Ich koche und dann kommt am Ende zum Glück meistens was Vernünftiges bei raus. Dann fragt mich meine Frau manchmal, wie machst du das? Und ich sage, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mache ich einfach. Ist total easy. Und sie sagt, ich würde sterben ohne Rezept. Ich bin völlig überfordert. Also braucht ein Talent, ein Könner, in der Regel ein Problem, damit sein Talent anspringt. Und das Anspringen kann niemand steuern. Ja, und deswegen kann ich auch nicht sagen, ich spreche jetzt den Pfadfinder, den Scout oder den Lagerarbeiter an, sondern springt das, löst das was bei dir aus. Und du hast auch bestimmt Probleme, die du in deinem Leben gehabt hast, wo du gedacht hast, da will ich hin, geh zur Seite. Ja, das ist mein Ding, habe ich Bock drauf. Ja, das tue ich, da habe ich Bock drauf. Und diese Momente zu kreieren, also zu gucken, wie ein intrinsisches, talentorientiertes Anspringen, wie ein Streichholz, ja, dass es Klick macht und sagt, geht alle zur Seite, lasst mich in Ruhe, ich will jetzt tüfteln. Ich will dieses Rätsel lösen. Ja, es ist ja wie ein Rätsel, so ein Problem. Ja, ich muss daran, ich weiß noch nicht, wie es geht, ich muss tüfteln. Das würde ich schon von diesen Persönlichkeitsstrukturen und Merkmalen leicht trennen wollen.
Sogar ziemlich stark, so wie du es beschreibst. weil ja auch eine Vereinfachung ein Werkzeug ist. Na, da sind wir wieder bei.
Legitim, müssen
wir tun. Wie werden Entscheidungen getroffen? Giga-Renzer hat sich damit auch wundervoll auseinandergesetzt, beispielsweise. Gut, ja. Kahnemann sind wir dann auch gleich mal, wenn man so möchte. System 1, System 2.
Ja.
Und also das ist jetzt ein bisschen Zufall, aber das ist eine schöne Frage, finde ich, für dich. Weil bei diesem, wie werden Entscheidungen getroffen, ohne da jetzt tiefenpsychologisch einzutreten, also wenn man jetzt an Kahnemann denkt, aber Giga-Renzer und Kahnemann haben ja da ein bisschen unterschiedliche Meinungen durchaus auch an Stellen. Ne? Also wo jetzt ein Kahnemann, wenn ich es jetzt gut verkürzen kann, ne?
Ja.
System 1 und 2 eine Rolle spielen. Also ja, sagt, macht natürlich auch bewusst schwarz-weiß hier. Ja. Sagt, das eine ist sehr stark intuitiv, ne? Und das ist schnell, ne? Aber muss halt auch klar sein, dass ich da einen Trade-off habe. So. Und Giga-Renzer sagt, na, zum Glück passiert das so, ne? Weil ansonsten würden wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als uns darüber Gedanken zu machen, wie wir Entscheidungen treffen. Kommen wir nicht vom Fleck. Sehr verkürzt. Und Kahnemann aber ja eben sagt, boah, wir bräuchten vielleicht ein bisschen mehr dieses Innehalten, System wechseln, um wirklich durchzufiltern. Und ja. wenn ich mir so einen Unternehmensalltag angucke, also wir reden hier auf Niveau Strategie und Zukunftsentwicklung, ne? Über alles andere würden wir jetzt irgendwie viel heiße Luft produzieren. Bist du hier in einem bestimmten Team, was eine Tendenz betrifft? Weil auch hier scheint mir das jetzt nicht unbedingt vom Unternehmen abhängig zu sein, ehrlicherweise. Nee. So.
Also ich bin, glaube ich, nicht wirklich fit genug, die beiden bis zum Ende zu verstehen. Ich habe die Bücher gelesen, aber ich bin halt nicht ganz tief eingestiegen in beide Themen hinein. Ich würde wieder Rot-Blau nehmen. Ja? Okay. Also wieder das mal anwenden, weil mir das am nächsten ist. Ne? Das ist mein Bias.
Ja, klar.
Für Probleme, zu denen es kein Wissen gibt, tendiere ich eher zu Rot, Intuition, Gefühl, eine Meinung.
Mhm.
Und gleichzeitig baut sich ja Intuition über Erfahrungswissen aus, über Scheitern und damit auch über Wissen. Ja? Also ich habe oft über Dinge nachgedacht, ich habe sie reflektiert.
Mhm.
Was ich sagen könnte, das nicht intuitiv ist, sondern reflektieren würde ich eher ein System 1 nehmen. Ich denke darüber nach, schreibe auf, rede mit dem Coach, was habe ich gemacht? Ich denke darüber nach, ich verarbeite das. Was ich vielleicht intuitiv entscheide. Weil ob du jetzt deinen Stift da in die Lippe führst, hast du ja nicht entschieden. Das passiert ja alles mit dir. Was wir sagen jetzt gerade, wir sind ja live, wir skripten ja nichts. Also ich entscheide null, was ich gerade sage. Es fließt aus mir heraus. Jetzt kann ich mir das danach angucken und sagen, ach du Scheiße, das habe ich ja nicht alles gesagt. Ja, also wir können das gemeinsam reflektieren. Und ich glaube, dass es ein wertvoller Hinweis ist, vielleicht je wichtiger die Entscheidung zu sein scheint, sich Zeit zu lassen, sie zu treffen. Ja, also zu sagen, ich habe jetzt ein Gefühl dafür und das lasse ich jetzt wie einen guten Wein oder einen Hefeteig reifen. Und wenn ich weiß, dass das wichtig ist für mich, dass ich entscheide, also ich überlege gerade ein Haus zu kaufen, ne? So, Bauch sagt, dahin. Aber was mache ich? Ich warte, habe Intuition und jetzt unterfüttere ich die mit System 1. Daten, Fakten, Analysen, Zahlen, Excel-Tabellen, Cloud, Claude denkt mit drüber nach, ja, und holen wir eine Meinungsvielfalt rein. Das ändert aber nichts daran, dass ich mehr Perspektiven und Datenpunkte oder Informationen habe, ich aber nach wie vor am Ende vielleicht doch nochmal mich frage, was war denn mein erster Impuls? Und wir stellen oft fest bei roten Problemen, dass der erste Impuls am Ende doch der passende war. So, insofern ist dieses Erfahrungswissen, und das muss man auch erstmal sich aufbauen. Ja, wenn man jetzt die letzten 30 Jahre lang immer mit der gleichen Denkmuster entschieden hat, dann ist die Intuition kann nicht so gut sein. Wenn ich aber in den letzten 30 Jahren 3 Unternehmen aufgebaut habe, einmal gescheitert bin, zweimal sehr erfolgreich war, das noch geändert habe, da noch eine Ausbildung gemacht, also mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung, unternehmerisch entwickelt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass meine unternehmerische Intuition durch das viele Irren, durch die viele Zeit, durch die viele Erfahrung, hoffentlich durch Erfolg und auch durch Misserfolg, daraus lernt man meist am meisten,
durchaus,
so gestrainiert ist, dass meine Intuition gut ist. Hilft das?
Ich glaube, das hilft sehr. Ich denke auch, dass es sehr, sehr spannend ist, jetzt beim Zuhören, kann ich mir vorstellen, weil es ja auch ein intimer Moment ist. Also jemand, der jetzt gerade bei uns ist, sozusagen zeitversetzt und auf welchem Kanal auch immer, dass er jetzt nicht jemandem offenbaren muss, wie das denn offensichtlich bei ihm vielleicht die letzten 30 Jahre gelaufen ist. Und gleichzeitig auch sehr individuell in der Lage sein wird, sich zu fragen, stimmt, wie ist denn das eigentlich bei uns?
Ja.
Vor allem ist es ja keine Einzelgeschichte. Also wir reden jetzt hier von dem Phänomen Entscheidung als einer von vielen Phänomenen in einer Organisation. Aber es ist ja nicht nur das Phänomen einer Führungskraft, sondern eben beispielsweise auch von den Personen, denen wir gesagt haben, du hast die Idee gedroppt, ich lasse dich jetzt damit laufen. Also auch hier müssen Entscheidungen getroffen werden, was zu einer Folgefrage führt. Ist es eine gefährliche Illusion oder ist es eine wirkliche Möglichkeit, hier eine Art Entscheidungsarchitektur, sage ich mal, in der Organisation zu bauen? Ja. Dass ich eben sage, jo, ich glaube, wir müssen eben auf der einen Seite uns fragen, habe ich einen Rückhalt an Erfahrungswerten, die meine Intuition zu einem wertvollen Indikator machen oder eben auch ehrlicherweise nicht. Und bin ich in einer Situation, wo ich eben beispielsweise nicht nur sage, ich finde die Lösung sexy, weil wir sie schnell hinbekommen, weil sie günstig ist, weil sie plausibel ist, sondern wir machen uns auch Gedanken darüber und haben das mit auf dem Radar, welche Folgeprobleme wir uns damit einkaufen.
Ja.
Also aus meiner Sicht, in meiner Praxis, aus meiner Erfahrungswelt mit Unternehmen, die ich begleiten durfte, ist das schon sehr sophisticated, ehrlicherweise.
Genau, und gleichzeitig muss man aufpassen, dass man nicht sich wie bei der Produktivität zu Tode plant, ja, und sagt, wir beschäftigen uns jetzt 30 Jahre lang damit, wie wir Entscheidungen treffen wollen, aber treffen keine mehr. So, also es ist wieder ein Spannungsfeld. Und ich glaube, dass ein zentraler Punkt ist, wie mache ich Hierarchie? Also welchen Menschen gebe ich auch welche Verantwortung? Und ich muss ja immer eine Art Hierarchie aufteilen. Also, und wenn ich es nicht selbst rufe, bildet sie sich halt von alleine. Also es gibt in meiner Welt keine hierarchiefreien Organisationen. Die kann man strukturell klären, indem man sagt, das ist auch ein Compliance-Thema. Ne? Das hat ja auch was mit Recht und Haftung zu tun. Das ist ja nicht ohne. Wer darf was entscheiden? Wer hat Prokura, ne, in Organisationen? Da gibt es ganz viele Regeln, die dafür zwingen zu sagen, wir geben Menschen formale Macht über Budgets, über Entscheidungsbereiche. Ja? Also ein Bereichsleiter hat vermutlich mehr formale Macht als ein normaler Mitarbeitender, der in der Produktion arbeitet. Und diese Menschen, die Verantwortung haben, die abzustimmen, wie wollen wir denn entscheiden? Das, glaube ich, erfordert in Zukunft mehr Austausch, mehr Reflexion und eine Art Überkommunikation. So komisch das klingt, weil wir nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungsarchitekturen zu bauen, die dann mal für 3 Jahre gelten. Fluktuation, Veränderung der Wertschöpfung, Wettbewerb, KI und Co. Ich glaube, wir haben ein Spannungsfeld, dass wir uns regelmäßig der Arbeit am System widmen müssen, das könnte man das nennen, wie treffen wir Entscheidungen, und aufpassen müssen, dass wir uns nicht kaputt am System arbeiten.
Ja,
ja. Ja, also es gibt ein schönes Beispiel, ganz praktisch, von der Firma Stommelhaus in Neukirchen-Seelstadt bei Köln, die bauen Holzhäuser. Die haben zum Beispiel mit einem Format experimentiert, sehr spannend, das nennen die 19:1. Also 19:1. Die produzieren was. Es sind keine digitalen Schreibtischstädter, sondern die bauen Holzhäuser. Ja, keine 60 Leute, 70 Leute, glaube ich. Und die haben 19 Tage lang gearbeitet und dann einen Tag die Produktion ruhen lassen. Stillgelegt. Und nur gemeinsam alle Mitarbeitenden am System gearbeitet. Treffen wir die richtige Entscheidung? Machen wir das gut? Reflektieren wir das? Wie arbeiten wir eigentlich zusammen?
Du meinst redundant. Also die haben immer den Turnus gehabt, 19:1, 19:1, 19:1.
Genau, eine Zeit lang. Ich glaube, das ist so, also die haben eine Zeit lang das probiert. Rein kaufmännisch, jetzt kommt der Trade-off, ist dieser Tag unfassbar teuer.
1/20.
60 Leute arbeiten nicht, produzieren nicht, stellen nichts her. Das ist die Analogie mit dem Sägeschärfen. Ja, ich kann die Säge nicht schärfen, ich habe eine stumpfe Säge, aber ich muss immer Bäume sägen. Die haben sich rausgezogen, dann hat man natürlich gedacht, Alter, kostet das Kohle? Ist es das wert? Und dann hat man das wieder eingestellt. Es ist passiert, na, ist wieder eingestellt worden. Und wenn ich das richtig erinnere, hat der Unternehmer dann gesagt, nee, wir stellen fest, dass wenn wir das tun, wir in den 19 Tagen so viel produktiver arbeiten, dass wir diesen einen Tag wieder aufholen und
überkompensieren.
Mehr überkompensieren.
Hm. Ja, Richtung Wertschöpfung, ne?
Richtung
also ist die Entscheidung Richtung
das
Wertschöpfung.
Das lohnt sich, also dann ist dieser Tag nicht Kosten, sondern eine Investition.
Mhm. Mhm.
Und das kann man nicht bestimmen, aber man stellt fest, dass überhaupt der Gedanke kommt, dass in einer Produktion es Sinn machen könnte, einen Tag in 20 nur am System zu arbeiten, mhm. drückt aus, in welcher Welt wir uns bewegen. Dass nämlich es nicht mehr reicht, einfach Produktion durch, ja, das läuft jetzt 4 Jahre lang durch, sondern dass wir uns häufiger damit beschäftigen müssen, mhm. wie wir arbeiten. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass die Unternehmeraufgabe ist, man könnte so einen Dreiklang machen. Mhm. Operative Arbeit am System, also wie arbeiten wir mhm. zusammen, das zu reflektieren mit den Führungskräften, mhm. mit all den Werkzeugen, die wir auch gerade ein bisschen besprochen haben. Und dann das Thema Strategie.
Mhm.
Und das kann der Unternehmer mit unterschiedlichen Menschen besprechen.
Ja.
Bei Strategie mit Leuten, die strategisches Talent haben. Vielleicht auch mit Externen.
Mhm.
Ja, in der operativen Arbeit würde ich nie einen Externen, also quasi zur Beratung reinholen. Da kann ich mir einen Spezialisten reinholen, wenn ich jetzt eine neue Maschine brauche oder ein Training. Ja. Bei Strategie kann es sein, dass man ein Aufsichtsrat-Board hat, dass man mit externen Leuten redet.
Mhm.
Und bei der Arbeit am System könnte man sagen, wir arbeiten mehr mit den Führungskräften, die auch Entscheidungsmacht haben.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und wenn man das anfängt, ein bisschen sauber auseinanderzuziehen, dann kann man in so einen Rhythmus kommen, dass man eine gute Balance findet zwischen operativer Exzellenz, mhm. immer einer guten strategischen Ausrichtung. Wir werden, glaube ich, in einer der späteren Folgen über Cut the Middle reden.
Ja.
Da fällt das mit rein, Strategie. Mhm. Und es gibt diesen Aspekt am System. Und die Arbeit am System wurde bisher nicht so intensiv gemacht, wie es jetzt scheint, notwendig zu werden.
Mhm. Ja, also auch Stichwort Schmerz. Ne? Also
ja,
wir haben über die verschiedenen Episoden ja schon identifiziert, dass sich da jetzt gerade ein bisschen was tut.
Ja.
Und dieses, also ich finde auch das Erwartungsmanagement, was die Arbeit an Strategie betrifft, auch diskussionswürdig.
Ja.
Also das eine sind die Zeiträume, für die ich arbeite. Das andere ist auch, wie ich überhaupt an diese Fragestellung herangehe. Da gibt es Notizen schon dazu und wer da gegebenenfalls auch treiben kann, soll oder eben auch aus dem Wege gehen. Voilà, ich habe mir gerade selber ausnahmsweise eine Rutsche gegeben, das ist wundervoll. Insofern, ich glaube, es ist sichtbar geworden, man könnte zu dem Thema Entscheidungen, wer wie was Entscheidungen treffen, sehr viel tiefer einsteigen, lohnt sich auch. Was wir hier gerade stehen gelassen haben oder mitgebracht haben, ist eine Spitze des Eisbergs. Zu Recht. Man kann das, glaube ich, nicht seriöserweise abhandeln in dieser kurzen Zeit, aber die Relevanz vielleicht nochmal nivellieren. Und wo wir dann weitergehen werden, ist eben tatsächlich für die nächste Episode, was denn den Unternehmer oder die Unternehmerin zukünftig, also in seiner eigenen Zukunft dazu bringen könnte, vielleicht auch eine andere Rolle einzunehmen, in eine andere Position zu gehen und das auch sich zu fragen, was denn Unternehmer, UnternehmerInnen wirklich gut können oder sollten.
Ja, also der Spoilerbegriff ist, den ich nicht so mag, den man aber nicht so gut übersetzen kann ins Deutsche, ist Zone of Genius.
Nehmen wir so.
Ja. Das ist, glaube ich, ein Begriff, wo wir ein bisschen drumherum, ein bisschen tief eintauchen werden.
Oh ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Marcel, für heute danke.
Danke dir.